Jetzt. Der Sonntagmorgen auf Radio Inn.
Kirche, Kultur, Soziales.
Mit der Sendung Radio K1.
Ein Programm des Bistums Eichstätt.
Hier ist Bernhard Löhlein.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Nichts geht über eine gute Tasse Kaffee. Das schmeckt, da wird man richtig wach. Und um Kaffee geht es nachher auch in dieser ersten Stunde, denn heute ist Miserior-Sonntag. Das katholische Hilfswerk für mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt macht darauf aufmerksam, ein guter Kaffee ist auch einer, der für gerechte Löhne bei den Bauern sorgt. Zum Beispiel in Kolumbien. Da spreche ich nachher mit einem Gast aus dem südamerikanischen Land. Wir sind in der 5. Woche der Fastenzeit angelangt und auch für diese Woche möchte die ökumenische Aktion Klimafasten aufzeigen, wir alle können etwas dazu beitragen, dass diese Welt ein wenig lebenswerter wird für alle Menschen. Zum Beispiel, wenn wir darauf achten, wie wir mit unserem Geld umgehen. Sparen, anlegen, vorsorgen, versichern. Jede finanzielle Entscheidung, die wir treffen, hat auch Auswirkungen auf unser Klima. Wird mein Geld in Kohle und Atomkraft investiert oder unterstütze ich mit meinem gesparten Windanlagen und Projekte, die Klimagerechtigkeit fördern? Und darum gibt es als Tipp für diese Woche, überprüf doch mal, ob deine Bank nachhaltig ist. Arbeitet sie transparent? Schließt sie klimaschädigende Branchen aus? Oder fördert sie auch nachhaltige Branchen? Ich kann auch mal bei meiner Kirchengemeinde oder der Kommune nachfragen, wie sie ihr Geld anlegen. Und warum? Weil wir so an die Zukunft denken, an die Menschen, die nach uns auf dieser Erde leben. Was das ganz praktisch bedeutet, das erzählt uns jetzt Maike Röber aus Trier.
Ganz aufgeregt ist er. Ein kleiner Junge, vielleicht 4, 5 Jahre. Da steht er am Straßenrand und schaut immer wieder, super gebannt auf den Boden. Seine Mutter steht neben ihm, versucht ihn zu beruhigen. Ich gehe vorbei und versuche, einen Blick auf das zu werfen, was die Aufmerksamkeit des Jungen so fesselt. Beim Vorbeigehen sehe ich, da wächst eine Blume am Straßenrand. Mitten im Grau, in Grau der Straße hat sie sich durch den Asphalt gekämpft, mit blassvioletter Blüte, noch nicht ganz erblüht und ein bisschen schlapp. Mama, die Blume braucht Wasser. Ein paar Gesprächsfetzen kriege ich mit. Die kann doch da nicht so alleine bleiben. Die braucht jemanden, der sich um sie kümmert. Ich bin vorbei, aber das Bild nehme ich mit. Als ich am Abend wieder an der Stelle vorbeikomme, bin ich gespannt. Die kleine Blume ist weg. Ob sie der Junge mitgenommen hat? Dann aber mit Wurzeln, Stiel und Stumpf. Nichts ist mehr da. Und ich stelle mir vor, wie er sie vorsichtig ausgegraben hat, um sie zu Hause vielleicht in einen Blumentopf zu setzen. Eine so schöne Idee, finde ich. Und begreife, so oder so, der Junge hat mehr verstanden als viele andere. Wer Bäume setzt, obwohl er weiß, dass er nie in ihrem Schatten sitzen wird, hat zumindest angefangen, den Sinn des Lebens zu begreifen, hat der bengalische Dichter Rabindranath Tagore einmal gesagt. Und gemeint, sich mit großem, offenen Herzen, ganz uneigennützig für die Welt, für Gottes Schöpfung und für alles, was in ihr ist, einzusetzen, das ist zumindest ein Teil vom Sinn des Lebens. Denn nur so gibt es eine echte Zukunft für alle.
Ein schöner Gedanke von Maike Röber. Und viele weitere Tipps zum Klimafasten, die findet ihr im Internet unter www.klimafasten.de.
Klimafasten, so viel du brauchst. Eine Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
Vielleicht erinnert ihr euch, am vergangenen Sonntag, da haben wir hier über den Katholikentag gesprochen. Der findet in diesem Jahr in Erfurt statt, vom 29. Mai bis zum 2. Juni. Das Programm steht ja jetzt fest. Vor allem Jugendliche dürfen sich freuen, denn dort können sie eine Kirche erleben, die lebendig ist und wo es auch spezielle Angebote für sie gibt. Das weiß Anna Kirschner vom Fachbereich Jugend im Bistum Eichstätt.
Am Katholikentag ist immer eine ganz tolle Stimmung, ein toller Austausch. Man bekommt ganz viel Inspiration für seine eigene ehrenamtliche Tätigkeit oder seine eigene Tätigkeit in der Gemeinde. Das ist das, wovon ich immer sehr profitiere.
Und damit möglichst viele diese Erfahrung machen können, bietet sie zusammen mit der Katholischen Universität eine Fahrt an.
Wir wollen am Mittwoch losfahren und entsprechend in einem Gemeinschaftsquartier übernachten. Das werden in Erfurt alles Turnhallen sein und einfach gemeinsam als Gruppe den Katholikentag erleben.
Turnhallen, ist halt was für junge Leute. Aber die dürfen sich freuen, denn das Angebot ist groß. Es gibt Workshops, Kleinkunst, Meditationen, Ausstellungen und Mitmachaktionen. Sowie eine Nacht der Lichter, einen täglichen Abendsegen auf dem Erfurter Domplatz und vieles mehr.
Und das ist natürlich gerade in Erfurt, freue ich mich auf ein ganz besonderes Flair, eine super schöne Stadt, die es zu entdecken gilt. Und natürlich muss man bedenken, dass es ja eine Stadt in Ostdeutschland, die jetzt nicht so katholisch geprägt ist wie wir in Bayern, das ist nochmal eine ganz andere Art, den Glauben zu leben und ganz andere Erfahrungen, die sie auch gemacht haben.
Wenn ihr wollt, mit 80 Euro seid ihr dabei. Fahrt, Dauerkarte, Gemeinschaftsquartier und Frühstück inbegriffen. Die Teilnahme gilt für Jugendliche zwischen 17 und 25 Jahren. Normalerweise gibt es für den Katholikentag keinen Anmeldeschluss, aber für diese Fahrt müsst ihr euch schon bis morgen, Montag, anmelden. Alle Infos findet ihr im Internet unter bistum-eichstätt.de. Lenker, the show. Am Sonntagmorgen mit Radio K1. Und ich hoffe, ihr seid jetzt gut in diesen Tag gekommen. Nichts geht über eine Tasse Kaffee, um so richtig wach zu werden. Aber habt ihr schon mal gefragt, woher kommt eigentlich der Kaffee, den ihr da trinkt? Wie wird er hergestellt? Oder interessiert euch das nicht die Bohne? Genau darum geht es in der diesjährigen Miserior-Fastenaktion. Interessiert mich die Bohne, so das Motto. Das katholische Hilfswerk möchte zeigen, es ist gut und wichtig, dass wir verstehen, wie alles in der Welt zusammenhängt. Und darum kommen auch immer Vertreterinnen und Vertreter aus den Beispielländern zu uns in die Region. In diesem Jahr ist das Kolumbien. Von dort ist gerade Jimena Guerrero zu Gast. Und sie begrüße ich heute Morgen sehr herzlich bei mir im Studio. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
Hola, buenos días. Para mí es una alegría poder
ja, estar aquí guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und Ihnen zu erzählen, Ihnen zu berichten über die Geschichte der kleinbäuerlichen Familien in Kolumbien.
Sehr schön. Ich habe mal gehört, der beste Kaffee der Welt stammt aus Kolumbien. Stimmt das?
Así es, nuestro café colombiano sin duda es el mejor. Se caracteriza por su sabor.
Unser Kaffee, der kolumbianische Kaffee, ist zweifelsohne der beste Kaffee der Welt. Er zeichnet sich durch seinen einzigartigen Geschmack, das besondere Aroma und die ausgezeichnete Qualität der Kaffeebohnen aus. Das liegt unter anderem auch an den Kaffeesorten, die wir in Kolumbien anbauen, beispielsweise Kaffee Arabica. Aber die wichtigste Komponente ist die Mühe, die Leidenschaft und die Liebe, mit der die Bauernfamilien den Kaffee anbauen.
Jetzt wissen wir also Bescheid, warum der Kaffee so gut schmeckt aus Kolumbien. Sie sprechen die Menschen an, die für den Kaffee sorgen. Die arbeiten ja zumeist unter sehr schwierigen Bedingungen. Welche sind das?
Die Bedingungen, unter denen wir unseren Kaffee anbauen, sind tatsächlich sehr schwierig. Ich möchte in diesem Kontext die wichtigsten hervorheben. Zum einen die fehlende Infrastruktur zur Verarbeitung der Kaffeebohnen. Zudem verfügen wir über keine großen Maschinen oder fortgeschrittene Technologien für den Röstungsprozess beispielsweise. Dazu kommen die hohen Kosten der Betriebsmittel, die wir zum Anbau benötigen, der Klimawandel, die kleinen Anbauflächen, die wir besitzen und über die wir verfügen. Außerdem erhalten wir keinerlei Unterstützung vom Staat, beispielsweise in Form von politischen Maßnahmen.
Nun betreiben Sie ja zusammen mit Ihrem Vater im Südwesten Kolumbiens eine Kaffeefarm. Was können Sie da anders machen?
Ich arbeite mit meinem Vater zusammen. Beim Anbau unseres Kaffees und der anderen Erzeugnisse setzen wir auf nachhaltige Landwirtschaft, auf Agrarökologie. Wir bauen viele verschiedene Produkte an, nicht nur Kaffee. Wir schützen und erhalten zudem das einheimische und kriolische Saatgut. Dadurch können wir unsere Nahrungsmittelsouveränität gewährleisten und die natürlichen Ressourcen, also das Wasser, den Boden, das Saatgut und die Natur schützen. Und genau das ist unser Markenzeichen.
Und das wollen Sie auch anderen Menschen weitergeben, dass Sie ebenso handeln. Sie sind in der Landpastoral tätig. Wie können Sie die Leute erreichen und auf ihre Rechte aufmerksam machen?
Bueno, lo que buscamos, lo que hacemos desde la Pastoral Social de la Tierra.
Wir arbeiten im Rahmen des Projekts der Sozialpastoral und bieten den Menschen in unserer Gemeinschaft Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten in Form von Workshops, beispielsweise Treffen und praktischen Kursen. Eine wichtige Rolle spielt auch die umfassende und soziale Ausbildung, die wir den Bauernfamilien in unserer Region bieten. Dadurch stärken wir auch die Organisationsstruktur der Gemeinschaften und informieren sie über ihre Rechte, sodass sie diese kennen und einfordern können.
Para la exigibilidad de sus derechos.
Können Sie da auch schon Erfolge verzeichnen, gerade auch unter den jungen Leuten, die Ihnen so wichtig sind?
Lo que buscamos es vincular tanto a los niños, a los jóvenes.
Unser Ziel ist es, sowohl Kinder als auch Jugendliche sowie deren Familien für unsere Sache zu begeistern. Uns ist besonders wichtig, dass sie sich auf dem Land zu Hause fühlen und sich für den Naturschutz einsetzen. Zudem bieten wir ihnen Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten in Form von Retreats beispielsweise und helfen ihnen dabei, ihr erstes eigenes Mikrobusiness aufzubauen. Wir möchten ihnen bessere Möglichkeiten bieten, aber eben auf dem Land. Unser Ziel ist es, dass auch die jungen Menschen zu einem Leben auf dem Land in Würde und zum Frieden in unserem Land beitragen.
En el campo y a la construcción de paz.
Also nun ist ja heute am Sonntag der sogenannte Miserior-Sonntag. Was können wir hier in Deutschland von Ihrem Projekt lernen?
El cuidado de la vida debe ser una meta de todos.
Die Bewahrung, also der Schutz des Lebens, sollte unser aller Ziel sein. Es wird immer unabdingbarer, dass die Menschen verstehen, wie wichtig der Schutz und die Bewahrung der Natur sind, wie wichtig es ist, sich wieder mit ihr zu verbinden und im Einklang mit unserer Umwelt zu leben. Denn viele möchten die natürlichen Ressourcen nur nutzen, um sich selbst zu bereichern. Aber genau das muss sich ändern. Denn ansonsten müssen wir uns die Frage stellen, was für eine Welt wir unseren Kindern und den zukünftigen Generationen hinterlassen. Wir müssen Bewusstsein schaffen und beginnen, eine bessere Welt aufzubauen.
Debemos tomar conciencia y empezar a construir un mundo mejor.
Tja, und das beginnt schon beim Kaffee, wenn wir den jeden Morgen trinken. Sollten wir uns daher auch mehr interessieren, woher der Kaffee bzw. die Bohne kommt, die Sie ja mit anbauen?
Deberían interesarse no solo por comprar.
Ja, also den Menschen in Deutschland sollte es nicht nur wichtig sein, Kaffee kaufen und genießen zu können. Sie sollten sich auch Gedanken um die Realität und die Lebensgeschichten der Bauernfamilien machen, die den Kaffee anbauen. Denn wir würden den Menschen hier wirklich gerne zeigen können, mit wie viel Mühe und Anstrengung wir den besten Kaffee der Welt produzieren. Und wir fänden es auch schön, wenn Sie sich für all die anderen schönen Dinge interessieren würden, die unser Land zu bieten hat, wie beispielsweise unsere Kultur, die Biodiversität, unsere besondere Geschichte oder die Gastronomie, sowie den größten Schatz des Landes, nämlich die Menschen, die in diesem wunderschönen Land leben.
Su mayor riqueza, las personas que habitamos en este país.
Und wenn man die Menschen und Sie auch noch mal besser kennenlernen möchte, Sie sind gleich in wenigen Minuten, nämlich um 10 Uhr, beginnt ein Gottesdienst in St. Pius in Ingolstadt, an dem Sie teilnehmen werden. Und dann im Anschluss daran gibt es auch noch ein Fastenessen im Pfarrheim von St. Pius. Und da werden Sie, Jimena Guerrero, mit dabei sein. Da kann man Sie kennenlernen. Ganz lieben Dank, dass Sie bei uns im Studio waren und Ihnen alles Gute.
Bueno, muchas gracias por esta valiosa oportunidad.
Ja, auch ich möchte mich herzlich bedanken bei Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier gewesen sein zu dürfen. Und ich möchte Sie herzlich grüßen. Genau. Vielen Dank.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. In Deutschland verlassen immer mehr Menschen die Kirche, so viele wie nie zuvor. Das Bistum Eichstätt verzeichnet für das Jahr 2022 mehr als 8.600 Austritte. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber jeder einzelne Austritt schmerzt. Das sagte Bischof Gregor Maria Hanke, als im vergangenen Jahr die Zahlen vorgestellt wurden. Und, Zitat Bischof, wir wollen verschiedene Maßnahmen angehen. Eine scheint man jetzt in die Tat umzusetzen, das Bistum Eichstätt gab am Donnerstag bekannt, eine Dialogstelle einzurichten. Das klingt gut, aber was genau kann man darunter verstehen? Das möchte ich jetzt wissen von der Pressesprecherin der Diözese Eichstätt, Pia Dickmanns. Schönen guten Morgen, Pia.
Guten Morgen.
Also eine Dialogstelle, was kann ich mir darunter vorstellen?
Genau das, was im Namen schon drinsteckt, ganz viel Dialog hoffentlich. Wir möchten, dass wir ein Team gründen aus verschiedenen Personen aus der Verwaltung des Ordinariats, aber auch aus der Fläche des Bistums, die Ansprechpersonen sind für vor allem Ausgetretene, Austrittswillige, aber auch Interessierte, die vielleicht wieder zurück wollen, weil wir wollen ergründen, warum treten diese Menschen aus, warum hadern sie mit der Kirche. Oder auch, warum kommen sie wieder zurück? Und die Dialogstelle zum Beispiel ist jetzt eine ganz konkrete Maßnahme, weil wir immer mehr Beschwerden in den verschiedensten Abteilungen bekommen, aber diese nicht wirklich gebündelt haben. Und wir wollen eine lernende Organisation werden, wir wollen besser werden. Und deswegen soll es dieses Angebot geben.
Du hast das Wort Beschwerden genannt. Kann man sich dann diese Einrichtung vorstellen wie so eine Beschwerdestelle, wie zum Beispiel in der Stadt Ingolstadt?
Nein, es ist jetzt nicht diese klassische Beschwerdestelle, sondern dafür gibt es eine eigene Einrichtung, so eine sogenannte Ombudsstelle, sondern es soll wirklich darum gehen, in Dialog zu treten, in Kommunikation, in Beziehung mit den Menschen und zu hören, was ist euer Problem? Vielleicht auch so ein bisschen ein versöhnendes Abschlussgespräch zu führen. Es geht nicht darum zu sagen, hey, komm wieder zurück zu uns, sondern einfach die Menschen zu sehen, zu sagen, danke, dass du da warst, danke für dein Feedback und daraus für uns die Lehren zu ziehen. Also eine Win-Win-Situation vielleicht für beide Seiten.
Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass manche da ein bisschen misstrauisch sind, weil sie sagen, ja, das ist jetzt wieder nur so ein Feigenblatt in der Kirche. Ändern wird sich ja dann doch nichts.
Ändern soll sich dadurch etwas. Wir haben, das soll ganz konkret in die Leitungsrunden des Bistums, in die Verwaltung mit einfließen, um dann zu sagen, okay, das ist euer Problem, wie können wir damit arbeiten, wie können wir das umsetzen. Zum Beispiel könnte man sagen, es gibt schon einen Brief für Ausgetretene, da haben wir gehört, der ist schwierig. Da wäre jetzt eine ganz konkrete Maßnahme, wir schauen uns den Brief an. Und wir ändern den einfach, um den Menschen im Blick zu nehmen, um das verständlicher zu machen. Es soll jährliche Berichte geben von dieser Dialogstelle, um im Grunde genommen daraus Maßnahmen abzuleiten.
Das wäre schön, wenn dann sich tatsächlich auch was ändern könnte. Wann, Pia, geht's denn los mit dieser Dialogstelle?
Im Grunde genommen stehen wir kurz davor. Alles ist genehmigt, die Einrichtung der Dialogstelle ist genehmigt. Jetzt brauchen wir nur noch die Stellenausschreibung. Dann soll diese Stelle besetzt werden, dieses Projekt zu koordinieren, aufzubauen, Workflows zu entwickeln, das Dialogteam zusammenzustellen aus dem Bistum heraus. Und dann geht es dieses Jahr hoffentlich los, falls jemand Lust hat von den lieben Hörerinnen und Hörern in Ingolstadt oder Eichstätt. Bewirbt euch gerne, wir freuen uns.
Jawohl, sagt Pia Dickmanns, die Pressesprecherin der Diözese Eichstätt. Danke für diese Information. Und wenn ihr tatsächlich Interesse habt und mehr erfahren wollt, alle Informationen findet ihr im Internet unter bistum-eichstätt.de. Ein gemeinsames Essen für den guten Zweck. In vielen Vereinen wird an den Sonntagen der Fastenzeit ein sogenanntes Fastenessen angeboten. Zum Beispiel im Pfarrverband Anzing-Forstinning. Da gibt es nach dem Sonntagsgottesdienst entweder eine Gemüse- oder eine Nudelsuppe. Spenden gehen dann an ein Kinderheim in Ecuador. Für viele Pfarrmitglieder gehört das einfache und nahrhafte Essen unbedingt zur Fastenzeit dazu. Pauline Erdmann berichtet.
Seit über 20 Jahren ist das Fastenessen Tradition im Pfarrverband Forstinning. Traditionell gibt es Gemüse- und Nudelsuppe. Für Diakon Hans Diemke hat das gemeinsame Essen auch eine soziale und gemeinschaftliche Dimension. Durch das Teilen von Mahlzeiten während der Fastenzeit können die Gemeindemitglieder Gemeinschaft erleben. Ihm ist dabei ein Gedanke wichtig.
Ich nehme ein einfaches Essen zu mir, also nur eine Suppe mit Brot und Semmeln am Sonntagmittag. Und die Idee, was man sonst zum Zeichen Sonntagsbraten spare, das spende ich dann für das Projekt.
In diesem Fall gehen die gespendeten Einnahmen an das Kinderheim Hogar Valle Veliz in Ecuador. Einige Pfarreimitglieder haben sich das Kinderheim schon einmal angeschaut. So wird mit den Spenden Gutes getan. Und die Gläubigen halten mit der einfachen, aber nahrhaften Suppe ihren Fastenvorsatz ein. Schließlich ist die Fastenzeit eine Zeit des Verzichts, in der Gläubige oft auf Fleisch, Süßigkeiten und Alkohol verzichten. Gemeindemitglied Bettina Viel ist seit Beginn des Fastenessens in Forstinning Jahr für Jahr dabei. Für sie hat die Fastenzeit eine besondere Bedeutung.
Also mir ist an sich das Kirchenjahr sehr wichtig, da das ja doch einen bestimmten Rhythmus für das Leben vorgibt. Und deswegen finde ich diese Routine mit dem Fasten und diesen 40 Tagen, die diese Fastenzeit umfasst, sehr wichtig, weil das einfach ein gewisses immer wiederkehrendes Ritual ist, das eben mein Jahr bestimmt.
Ausgerichtet wird das Fastenessen in Forstinning durch den Pfarrgemeinderat. Dass die Tradition erhalten bleibt, freut den stellvertretenden Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Thomas Vordermeier sehr. Rund 50 Gläubige sind an diesem Tag in Anschluss an den Familiengottesdienst zusammengekommen und waren von der Nudel- oder auch Gemüsesuppe begeistert.
Die schmecken sehr gut und braucht man nichts anderes. Da ist alles drin.
Sehr gut sogar, muss ich sagen. Ich bin ein richtiger Suppenfan, daher bin ich ja wirklich gern da.
Fastenessen für einen guten Zweck. Gerade heute am Miserio-Sonntag ist das wieder in ganz vielen katholischen Gemeinden der Fall. Wir schreiben das Jahr 1974. ABBA hat einen Riesenhit mit Waterloo. Und die deutsche Fußballnationalmannschaft wird Weltmeister.
Müller und 2-1.
Und in Ingolstadt wird die katholische Erwachsenenbildung gegründet. Okay, das klingt jetzt nicht so wahnsinnig sexy, aber damals gab es tatsächlich eine Art Aufbruchsstimmung, erzählt Rudi Schmidt, der Geschäftsführer der KEB Ingolstadt.
Die Großwetterlage war damals die, das fing schon in den 60er Jahren an, der Wiederaufbau in der Gesellschaft war abgeschlossen, die Leute wollten jetzt sich bilden, da war ein Defizit und überall kam so der Bildungshunger auf. Es gab die Volkshochschulbewegung und in diesem Schatten haben die Kirchen auch gesagt, ja, so was wie eine Volkshochschule wollen wir für uns Katholiken, auch die Evangelischen, das wollen wir haben.
Eine katholische Volkshochschule sozusagen. Zwar nicht mit Kursen wie Sprachen lernen oder Sport treiben, dafür aber mit Abenden zu Themen, die die Menschen bewegen. Ein besonderer Akzent ist der Bereich Glaube, Religion, Spiritualität.
Da versuchen wir lebensnahe, lebenspraktische Tipps für den alltäglichen Glauben zu vermitteln. Also Bibelarbeit ist dann so ein Thema oder einfach so Referenten wie Anselm Grün, die dann da kommen. Das gehört natürlich besonders zur katholischen Erwachsenenbildung.
Ob Anselm Grün, Pfarrer Schießler oder Andreas Englisch, immer wieder kommen solche Zugpferde nach Ingolstadt und füllen die Säle. Das Alltagsgeschäft sieht zwar etwas nüchterner aus, trotzdem ist man mit den Themen immer am Puls der Zeit, sagt Vorsitzender Christian Bäumel.
Wir können uns Themen heraussuchen, nicht nur eben glaubens- und christliche Themen, sondern wir können uns ganz allgemeine Themen heraussuchen, die den Leuten auf den Nägeln brennen. Ich sage mal, auch dieses Thema KI, über das viele sprechen. Aber wir können bei unseren Veranstaltungen mal einen Einstieg bieten, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und mal ein Gespür bekommt, was da auf uns zukommt.
Orientierungswissen, das macht das Programm der katholischen Erwachsenenbildung aus. Und da geht man auch immer mit der Zeit. Vermehrt stehen Exkursionen oder Online-Treffen auf dem Programm. Die Stärke aber sind nach wie vor die Abendveranstaltungen in den Gemeinden oder zentral im Haus der Stadtkirche.
Katholische Erwachsenenbildung bietet Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und in der Gemeinschaft dann auch sein Wissen wachsen zu lassen.
50 Jahre katholische Erwachsenenbildung. Im Jubiläumsjahr darf man sich zum Beispiel freuen auf die Psychotherapeutin und Buchautorin Bärbel Wadecki. Es gibt auch einen Abend, da geht es um die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche oder Erziehungsberater Jan-Uwe Rocke kommt vorbei. Das ganze vielfältige Programm, das könnt ihr nachlesen. Im Internet findet ihr es unter keb-in.de. Das war schon ein Paukenschlag, die Nachricht vom Rücktritt der Äbtissin vom Kloster St. Walburg in Ingolstadt. Mutter Hildegard Dubnik gibt ihr Amt am Palmsonntag, dem 24. März, ab. Das hat sie in einem Rücktrittsschreiben dem Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke mitgeteilt. Sie sagt, während der letzten 5 Jahre wurde mir klar, dass meine Vorstellung vom benediktinischen Leben, so wie ich es kenne, schätze und weitergeben will, nicht der Vorstellung in St. Walburg entspricht. Ja, es sind halt doch kulturelle Unterschiede, denn Schwester Hildegard stammt aus Amerika und lebte dort in einem Kloster, das von St. Walburg aus gegründet wurde. Vor 5 Jahren wurde sie zur Äbtissin gewählt und beim ersten Interview damals, da ging sie auch auf die Herausforderungen ein, die auf sie zukommen werden.
Die Schwestern hier besser kennenzulernen und mich so einzuleben in diese Form von benediktinisches Leben und walburginisches Leben, wenn ich mich so ausdrücken darf. Wenn hier mir was fremd vorkommt, dann versuche ich mir zu denken, ja, es muss einen Grund geben, warum wir hier das machen anders, als ich woanders gesehen habe.
Es war dann doch vieles anders. So viel, dass Mutter Hildegard nun als Äbtissin zurücktritt. Ein mutiger Schritt, der ihr sicher nicht leicht gefallen ist. Wie geht es nun weiter mit dem Kloster St. Walburg in Eichstätt? Zunächst übernimmt Priorin Schwester Fides Nosek die Interimsleitung. Zu einem späteren Zeitpunkt wird dann eine neue Leitung gewählt. Es versteht sich von selbst. Menschen mit Behinderung müssen gleichberechtigt und selbstbestimmt am Arbeitsleben teilhaben können. Nur so ist eine inklusive Gesellschaft möglich. Dann kommt ja noch der Fachkräftemangel hinzu. Da ist es entscheidend, Menschen mit einer Behinderung noch stärker darin zu unterstützen, auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Arbeit zu bekommen. Und genau das ist das Ziel der ersten inklusiven Jobmesse, die am vergangenen Freitag in Ingolstadt stattfand. Da gab es eine ganze Reihe von verschiedenen Arbeitgebern vor Ort im Maritim-Kongresszentrum. Und die haben gezeigt, wo und wie Menschen mit einer Behinderung bei ihnen einen Arbeitsplatz finden können. Und ich habe mir das Ganze mal angesehen.
Ja, hier brummt es ganz schön im Maritim-Kongresscenter. Dutzende von Firmen haben sich hier vorgestellt, zeigen, welche Möglichkeiten Menschen mit Beeinträchtigungen haben, um hier eine Arbeitsstelle zu finden. Mit dabei sind auch die katholischen Kindertageseinrichtungen in Ingolstadt, die gemeinnützige GmbH. Valentina Dick ist die pädagogische Trägervertreterin. Wie lief es denn heute so?
Sehr gut. Wir hatten am Vormittag waren viele Schulen da, August-Horch-Schule zum Beispiel, Schüler von der St. Vinzenz, aber auch Schüler von Mittelschulen. Die waren sehr interessiert. Manche kamen auch schon konkret mit dem Wunsch zu uns. Ich möchte eine Kinderpflegerin-Ausbildung machen. Da konnten wir dann die dahingehend beraten. Was brauchen sie dafür? Was ist wichtig? Welche Schule müssen sie sich dafür suchen, die den theoretischen Teil übernimmt? Also wir sind bisher schon sehr zufrieden.
Ist es dann auch möglich, die irgendwie zu vermitteln, zu integrieren? Denn es ist ja auch nicht so ganz einfach. Man muss ja damit Kindern umgehen.
Ich denke, es kommt immer darauf an, welche Stärken und aber auch natürlich welche Schwächen die Jugendlichen mitbringen. Wir können dazu, das muss man auch ehrlich sagen, nicht jeder Mensch mit jedem Handicap können wir bei uns aufnehmen, weil, wie Sie ja schon gerade gesagt haben, es braucht gewisse Anforderungen, um mit Kindern zu arbeiten. Ich denke aber, dass wir viel schaffen können und dass wir vor allem, und ich glaube, das ist das Wichtige, durch gute Praxisanleitungen doch viele Wege vielleicht auch ebnen können. Und dazu ist es eben auch wichtig, dass man dann mit den betreuenden Schulen, die den Theorieanteil übernehmen, einfach auch gut zusammenarbeitet und sich überlegt, wie schaffen wir es, dass auch diese Jugendlichen, die mit ihren Schwächen, mit ihren Stärken kommen, wir die gut in den Beruf bringen.
Das könnte ja dann auch für die Kinder ganz gut sein, die in einer Kindertageseinrichtung sind, dass sie merken, das Leben ist vielfältig und auch eine Betreuerin kann Einschränkungen haben, so wie ich es selber vielleicht auch habe.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben in unseren Kitas ja auch Integrationskinder, das heißt Kinder, die zu uns kommen, bei denen zum Beispiel auch schon Handicaps festgestellt werden. Ich glaube auch, wir wollen eine Realität in unseren Kindertageseinrichtungen haben. Wir wollen die Lebenswelt der Kinder aufgreifen und sie der Lebenswelt gehört die Vielfalt dazu und die unterschiedlichen Menschen. Und ich finde es wichtig, wenn Kinder auch mit diesen Themen in Berührung kommen, aber auch mehr lernen und merken, jeder ist auch so in Ordnung, wie er ist und jeder ist auch hier angenommen, so wie er ist.
Das Glücksgrad bei den Caritas-Wohnheimen und Werkstätten in Ingolstadt, auch diese Einrichtung ist hier vertreten bei der ersten inklusiven Jobmesse in Ingolstadt. Katharina Lorenz, was bieten Sie hier den Menschen an, die vielleicht einen Arbeitsplatz suchen?
Wir bieten den Menschen, die zu uns an den Stand kommen, an verschiedene geförderte Beschäftigungen in unseren Werkstätten, die aber immer im Hintergrund einen Kostenträger haben. Zum Beispiel die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter Ingolstadt. Wir arbeiten da viel eben mit den Kostenträgern zusammen, können dann je nachdem, also wir entscheiden da ganz individuell, wo die Probleme und Bedürfnisse der Menschen sind, in welchem Bereich und mit welcher Maßnahme wir die Leute unterstützen können.
Welche Tätigkeiten sind das denn bei Ihnen?
Wir bilden in fast allen unseren Werkstätten aus, also angefangen bei der Schreinerei, über die Malerei und die Kfz-Werkstatt. Dann haben wir den Verkauf, den Koch können wir auch ausbilden, in der Hauswirtschaft, im Garten- und Landschaftsbau können wir ausbilden und den Metallbauer in der Schlosserei.
Haben Sie den Eindruck, dass sonst diese Menschen, die Beeinträchtigungen mit sich schleppen, kaum Platz am ersten Arbeitsmarkt haben, dass man da mehr für sie tun muss?
Ja, unser Ziel ist auch immer, besonders wenn wir diese Ausbildungen anbieten und die geförderten Beschäftigungen, dass wir die Menschen dann fit machen eben für den ersten Arbeitsmarkt. Ja, wir versuchen dann auch mit Praktikum und Probearbeitszeiten in normalen Betrieben da schon den ersten Fuß in die Tür zu bekommen, um dann von uns aus als Sprungbrett auf dem ersten Arbeitsmarkt wieder zu gelangen.
Und da haben Sie durchaus Erfolge?
Ja, immer wieder. Ja, doch.
Ja, die Caritas, Wohnheime und Werkstätten, einer von vielen Arbeitgebern, die hier auf der inklusiven Jobmesse vertreten sind. Inge Braun, Inklusionsbeauftragte der Stadt Ingolstadt. Diese Messe ist eigentlich Ihr Kind, oder?
Ja, es ist nicht nur mein Kind, sondern ein Kind für die ganze Region. Es ist eigentlich, ja, wir arbeiten mit allen Landkreisen zusammen und wir freuen uns, dass endlich der Tag da ist, worauf wir wirklich mit Spannung gewartet haben.
Jetzt sind wir ganz fast am Ende dieser ersten inklusiven Jobmesse. Wie ist es? Welches Gefühl haben Sie?
Es ist einfach nur der Wahnsinn, wenn ich das so sagen darf. Also Vormittag haben wir einfach die Bude hier gerockt. Es waren über 400 Leute hier in diesen Räumen. Man ist fast nicht durchgekommen. Es wurden viele gute Gespräche geführt. Es wurden Praktika vergeben. Es wurde viel Interesse gezeigt von den Schülerinnen und Schülern. Also es war eine Bombenstimmung. Und ja, jetzt sind wir alle erschöpft, aber sehr zufrieden. Ich kriege immer ein ganz, ganz tolles Feedback. Und ich denke, es war ein voller Erfolg.
Und es zeigt auch, wie notwendig diese Jobmesse gewesen ist.
Aber auf jeden Fall. Es ist nicht nur so, dass die Menschen mit Behinderung hier einfach eine Fülle von Arbeitgebern hatten. Sie konnten einfach Gespräche führen, sie konnten ihr Interesse zeigen. Aber es war auch für die Arbeitgebenden sehr, sehr interessant. Sie konnten sich vernetzen und sie konnten mal fragen, wie ist es denn überhaupt mit Fördermöglichkeiten? Wo kann ich mich erkundigen, wenn ich einen Menschen mit Behinderung einstelle? Wo gibt es Unterstützung und Hilfe für mich?
Nach der Messe ist vielleicht nicht unbedingt schon wieder vor der Messe. Was steht denn jetzt an? Ich meine, das muss ja weitergehen, diesen Schwung von den Firmen und von den Schülerinnen und Schülern und von Ihnen auch.
Ja, tatsächlich ist nach der Messe wie vor der Messe, weil wir müssen einfach alles zusammentragen. Wir müssen aus unseren Fehlern, die es auch gegeben hat, auch lernen. Und unser Ziel wäre es natürlich, wenn es einfach eine Nachhaltigkeit geben würde und dass es vielleicht in 2-3 Jahren wieder stattfinden könnte. Es muss natürlich auch finanziell tragbar sein, weil es ist sicherlich nicht so ganz einfach, hier die ganzen Sachen zu bezahlen. Und deswegen muss es auch ein Wille sein von der Politik und von allen Arbeitgebern, dass es einfach auch einen Fortbestand gibt.
Frau Braun, ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen auch.
Das waren ein paar Eindrücke von der ersten inklusiven Jobmesse in Ingolstadt. Wir haben es gehört, sie war ein voller Erfolg.
Das neue Radio Inn. Radio Inn. Der Sonntagmorgen mit Radio K1 und Menschen, die was bewegen.
Und sie sind tatsächlich Menschen, die etwas bewegen. Ganz viele Kinder- und Jugendgruppen setzen sich ein für andere bei der 72-Stunden-Aktion des BDKJ, des Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Uns schickt der Himmel, heißt die Aktion. Vielleicht habt ihr von der schon mal was gehört. Die gibt es nämlich so alle 5 Jahre. In diesem Jahr geht sie vom 18. bis zum 21. April. Und da werden die jungen Leute in ganz verschiedenen Bereichen aktiv, sagt Anna Kirschner, zuständig im Bistum Eichstätt für jugendpastorale Projekte.
Handwerkliche Sachen, ökologisch, politisch, oft auch mit einem Projektpartner gemeinsam, mit einer Einrichtung, zum Beispiel im Seniorenheim oder einer Behinderteneinrichtung. Und da einfach aktiv sind und quasi Nächstenliebe spürbar machen im Alltag.
Die packen halt mit an. Im Bistum Eichstätt haben sich schon mehr als 40 Gruppen angemeldet. Das begeistert auch die zuständige BDKJ-Referentin Bettina Lübeling.
Das Tolle finde ich daran, dass man gemeinsam aktiv ist vor Ort und nochmal diese Erfahrung auch hat, dass man in eine größere Sache einbezogen ist bundesweit und sich viele, viele an der gemeinsamen Sache beteiligen. Man nochmal so diese Erfahrung hat, dass man gemeinsam auch was bewirken kann.
Junge Leute in Aktion, auch ein ermutigendes Zeichen für unsere Gesellschaft. Und wer jetzt sagt, ups, ich habe es verpasst, aber ich würde auch gerne mitmachen, kein Problem.
Man kann sich als Einzelner auch noch anmelden bei dieser Variante, dieser Get-It-Variante heißt die.
Das ökologische Bildungshaus Fiegenstall bei Weißenburg. Übrigens, es werden auch noch Sponsoren gesucht für die verschiedenen Projekte oder Erwachsene, die die Jugendlichen bei diesen Projekten unterstützen. Und sei es einfach nur mit einem leckeren Eis. die 72-Stunden-Aktion vom 18. bis zum 21. April. Alle Infos findet ihr im Netz unter bdkj-eichstätt.de. Es gehört zu Ostern dazu wie das Amen in der Kirche, das Osterlamm. Für viele Familien ist so ein saftiges Lamm aus Rührteig zu einer liebgewordenen Tradition geworden. Anstelle eines großen Kuchens haben manche auch lieber kleine Osterlämmchen oder Osterhasen. Nun, da hat ja so jeder seine eigene Tradition. Und das Ganze ist kinderleicht. Der Verbraucherservice Bayern in Ingolstadt, das ist eine Einrichtung des Katholischen Deutschen Frauenbundes, der bietet in den Osterferien wieder einen Kochkurs für Kinder an, im Alter von 8 bis 12 Jahren. Die kleinen Köche backen Leckereien für den Ostertisch und da gehört natürlich auch das Eierfärben dazu. Die Rezepte sind kinderleicht und können auch schnell zu Hause nachgekocht werden, sagt Ernährungsberaterin Alexandra Böhm.
Kinder lieben natürlich das, wenn sie mithelfen dürfen. Und bei Hefeteig, der ist so unkompliziert, dass die Kinder wirklich auch kneten können und setzen können und vielleicht eine andere Figur machen wollen als ein Schaf. Vielleicht einen Osterhasen müssten sie mal ausprobieren.
Backen für das Osterfest, der Ferienkochkurs beim Verbraucherservice Bayern. Und den gibt es an 2 Tagen, einmal am Dienstag, den 26. März und am Donnerstag, den 28. März, jeweils von 10 bis 12.30 Uhr. Und zwar immer in der Beratungsstelle des Verbraucherservice Bayern in Ingolstadt in der Kupferstraße 24. Ihr könnt euch dort anmelden. Am besten, ihr sucht im Internet einfach mal nach unter Verbraucherservice-Bayern. Da findet ihr dann im Bereich Ingolstadt alle Informationen, die ihr braucht. Und mit Carol Emerald, A Night Like This, geht der Sonntagmorgen mit Radio K1 zu Ende. Blicken wir nochmal zurück. Ich habe euch zu Beginn der Sendung den Katholikentag in Erfurt vorgestellt. Der findet vom 29. Mai bis 2. Juni statt. Das Programm steht fest und Jugendliche dürfen sich freuen, denn es gibt eine eigene Fahrt für sie. Anna Kirschner vom Fachbereich Jugend im Bistum Eichstätt bietet sie an.
Am Katholikentag ist immer eine ganz tolle Stimmung, ein toller Austausch. Man bekommt ganz viel Inspiration für seine eigene ehrenamtliche Tätigkeit oder seine eigene Tätigkeit in der Gemeinde. Das ist das, wovon ich immer sehr profitiere.
Mit 80 Euro seid ihr dabei. Jugendliche zwischen 17 bis 25 Jahren können mitmachen. Aber der Anmeldeschluss ist bereits morgen am Montag, also da müsst ihr euch schnell entscheiden. Guckt einfach mal im Internet nach, unter bistum-eichstätt.de findet ihr alle Informationen. Und dann habe ich euch auch die Dialogstelle vorgestellt, die das Bistum Eichstätt jetzt eingerichtet hat, als Reaktion auf die hohen Kirchenaustrittszahlen, sagt Pressesprecherin Pia Dickmanns.
Wir möchten, dass wir ein Team gründen, aus verschiedenen Personen aus der Verwaltung des Ordinariats, aber auch aus der Fläche des Bistums, die Ansprechpersonen sind für vor allem Ausgetretene, Austrittswillige, aber auch Interessierte, die vielleicht wieder zurück wollen, weil wir wollen ergründen, warum treten diese Menschen aus, warum hadern sie mit der Kirche oder auch, warum kommen sie wieder zurück.
Und ein kleines Jubiläum gibt es auch zu feiern. 50 Jahre katholische Erwachsenenbildung in Ingolstadt. Das ist so eine Art katholische Volkshochschule. Man ist mit den Themen immer am Puls der Zeit, sagt Vorsitzender Christian Bäumel.
Wir können uns Themen heraussuchen, nicht nur eben glaubens- und christliche Themen, sondern wir können uns ganz allgemeine Themen heraussuchen, die den Leuten auf den Nägeln brennen. Ich sage mal, auch dieses Thema KI, über das viele sprechen. Aber wir können bei unseren Veranstaltungen mal einen Einstieg bieten, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und mal ein Gespür bekommt, was da auf uns zukommt.
Herzlichen Glückwunsch, am Freitag wurde das groß gefeiert. 50 Jahre katholische Erwachsenenbildung in Ingolstadt. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich freue mich auf den nächsten Sonntag mit euch. Bis dann.
Das war Radio K1, der kirchliche Hörfunk des Bistums Eichstätt.
Jeden Sonntag von 8 bis 11.
Radio K1 finden Sie in Eichstätt, in der Luitpoldstraße 2.
Oder online unter radiok1.de.